Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Und zwar im Thema Zwangsehe. Wir haben uns da fokussiert auf ein Land, Pakistan, weil wir dort nämlich ein duales Verbrechen haben. Da tritt die Zwangsehe sehr häufig in Form mit einer vorausgegangenen Zwangskonversion zusammen. Darum haben wir die Kampagne auch genannt, Zwangskonversion und Zwangsehe in Pakistan stoppen. Ich werde meinen Vortrag wie folgt strukturieren. Zuerst jetzt hier die kurze Einführung. Ich werde kurz vorstellen, was das päpstliche Missionswerk eigentlich ist, damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wer hier vor Ihnen steht und spricht. Dann kurz definieren, was ist Zwangsehe? Wir reden mit diesem Begriff, werfen mit diesem Begriff so um uns, aber können gar nicht genau sagen, was eine Zwangsehe korrekt ist. Schauen uns dann global die Zahlen und die Entwicklung der Zwangsehe an, um besser eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, mit was für einem Phänomen wir es eigentlich zu tun haben, bevor wir die Beobachtung konkretisieren und uns die Situation in Pakistan genauer anschauen. Zum Abschluss werde ich kurz unsere Kampagne vorstellen, kurz darum werben und dann ein Fazit ziehen. Kommen wir direkt zur Selbstvorstellung meines Hauses. Die Kollegin, die sehr geschätzte Kollegin Aline Plachte hat es ja kurz gesagt. Ich arbeite für das päpstliche Hilfswerk Missio in Aachen, ursprünglich eine Laienbewegung, 1922 zu einem päpstlichen Werk der Evangelisierung ausgerufen. Die Besonderheit von Missio ist, es gibt weltweit 140 Missios. Fast jedes Land hat ein eigenes Missio und es ist die größte Kommunität, die weltweit zusammenarbeitet innerhalb der katholischen Kirche und zentral aus Rom gesteuert wird. Einmal im Jahr haben wir den Monat der Weltmission beziehungsweise fokussiert auf den Sonntag der Weltmission, der die größte Solidaritätsaktion der Weltkirche überhaupt ist. In diesem Monat wird für 1100 Diözesen Geld gesammelt und das weltweit. Ursprünglich war es eine Laienbewegung, hat ursprünglich die Missionsarbeit professionalisiert und fortgeführt und ist heute tätig in Afrika, Asien und Ozeanien. Und mit Afrika sind wir in einer Region präsent, die zu den ärmsten Regionen weltweit gehört. Konkret leisten wir Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung. Wir sind innerhalb der katholischen Kirche aktiv. Allerdings gibt es auch keine Negierung von Unterstützung von nicht-katholischen Partnern. Also wir machen zum Beispiel auch sehr, sehr viel für einen interreligiösen Dialog, arbeiten intensiv vor allem mit muslimischen Partnerinnen und Partnern zusammen, allerdings auch mit anderen Religionsgemeinschaften. Fördern die christlichen Gemeinschaften beziehungsweise die Arbeit von kleinen christlichen Gemeinschaften, also die Basisarbeit, die Grassroot-Arbeit. Und das Ziel ist es, eine langfristige, verlässliche und vor allen Dingen planbare Projektförderung zu garantieren. Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit fokussiert sich immer auf für kirchliche Verhältnisse kurzfristige Projekte, also 2, 3 bis maximal 5 Jahre. Wir sind langfristige Partner, aber wir wollen auch keine Abhängigkeiten schaffen. Ganz zentral ist, dass wir eine Anschubfinanzierung machen, beziehungsweise planerisch unterstützen, bis das Projekt läuft und unsere Partnerinnen und Partner dann eigenständig diese Projekte unabhängig von der Unterstützung von Missio fortentwickeln können. Neben dieser langfristigen Projektförderung sind wir auch in der Nothilfe aktiv und ganz aktuell in der Flüchtlingshilfe, allerdings nicht hier in Deutschland. 2021 war das Land mit den meisten Flüchtlingen weltweit. Über 70 Millionen Flüchtlinge waren unterwegs, die Mehrheit davon Binnenflüchtlinge, also Flüchtlinge in einem Land auf der Flucht. Und dort sind wir aktiv, zum Beispiel in Kenia, was dieses Jahr auch Fokusland war zum Monat der Weltmission, aber auch in Syrien zum Beispiel und auch im Libanon. Kommen wir zum eigentlichen Thema. kommen wir zur Frage, was Zwangsehe eigentlich ist. Und dort müssen wir die Begrifflichkeiten ein bisschen definieren, uns ein bisschen genauer anschauen. Es geht viel durcheinander. Es wird immer von Heirat, von Zwangsheirat und Zwangsehe gesprochen. Das sind unterschiedliche Sachen. Es gibt auch unterschiedliche Motivationen, eine Ehe zu schließen. Und die schauen wir uns jetzt an. Erst einmal definieren wir die Unterschiede zwischen Heirat und Ehe. Die Heirat selbst ist die Feierlichkeit. Die Heirat ist die Zeremonie, mit der die Brautleute die Ehe schließen. Die Ehe selbst ist die gesellschaftlich oder und die rechtlich anerkannte Form einer gefestigten und dauerhaften Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Die Motivation, eine Ehe zu schließen, ist verschieden. Hier bei uns in Europa ist es natürlich die Liebesheirat. Die Liebesheirat jedoch ist auch hier in Europa eine vergleichsweise junge Idee, ist eine Idee der Romantik des ausgehenden 18. Jahrhunderts und ist hier verklärt worden als einzig legitime Form der Ehe. Doch die Liebesheirat ist bis heute die absolute Ausnahme, wenn wir uns die Zahlen von Heiraten insgesamt anschauen. In der Regel finden wir andere Formen der Ehe. Die häufigste Form der Ehe ist die arrangierte Ehe. Hat es auch lange Jahrhunderte in Europa gegeben, aus dynastischen Gründen, aus politischen Gründen, die Heiratsdiplomatie der Habsburger ist hier in die Geschichte eingegangen, dass die Habsburger es geschafft haben, ein Weltreich zu kreieren aufgrund von Hochzeiten, aufgrund von Heiraten und weniger von Kriegen. Ein Weltreich, dem man gesagt hat, von Karl V. oder Carlos I. bei den Spaniern, der ein Reich hatte, wo die Sonne niemals untergegangen ist. Ging bei den Philippinen los, über Europa und endete in Südamerika. Eine arrangierte Ehe ist eine Ehe, wo die beiden Ehepartner bzw. der Zeitpunkt der Heirat von den Familien, den Brautleuten bestimmt wird. Wichtig ist, das Brautpaar ist in der Regel mit der Heirat einverstanden und geht diese Ehe aus freien Stücken ein. Weltweit, ich wiederhole es nochmal, ist die arrangierte Ehe die Norm. Das treffen Sie am häufigsten an. Im Rahmen der arrangierten Ehe fällt auch die Kinderehe. Eine Kinderehe ist in der Regel ebenfalls eine arrangierte Ehe, bei der jedoch mindestens ein Ehepartner, meistens zwei, zum Zeitpunkt der Heirat minderjährig ist. Es ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wann die Volljährigkeit in den einzelnen Ländern juristisch festgelegt wird, zu sagen, da waren sie minderjährig, da waren sie volljährig. Es gibt Länder, wo man erst ab 21 Jahren volljährig ist. Da kommt es aber auch schon vor, dass die Ehe früher geschlossen wird. Es gibt aber Länder, wie zum Beispiel den Vietnam, wo die jungen Leute schon mit 16 Jahren volljährig sind und heiraten können. Die Zwangsehe wird gegen den ausdrücklichen Willen eines oder beide Ehepartner geschlossen und vollzogen. Wichtig ist, die Übergänge zwischen diesen drei Ausprägungen der Ehe, Zwangsehe, Kinderehe und arrangierte Ehe, die sind fließend. In den seltensten Fällen können Sie das ganz konkret bestimmen, was es jetzt eigentlich ist. Nachher werden Sie von mir ein paar Zahlen hören. Da kann ich nur um Vorsicht bitten, um Vorsicht mahnen. Das sind alles Schätzungen. Meiner Vermutung nach ist die Dunkelziffer deutlich höher als die Zahlen, die ich Ihnen gleich nennen werde. Aber wir wissen es nicht, also nicht wundern, wenn Sie in anderen oder in anderen Rahmenbedingungen, bei anderen Vorträgen oder anderen NGOs möglicherweise andere Zahlen hören. Wichtig ist, Die Zwangsehe ist eine Form von moderner Sklaverei, ist auch als solche definiert. Und interessanterweise ist die Zwangsehe in jedem Land der Welt global, weltweit verboten. Dennoch ist die Zwangsehe ein globales Phänomen, das Sie überall antreffen, vollkommen unabhängig vom religiösen Background und vollkommen unabhängig vom kulturellen Background. Sie finden Zwangsehen hier in Deutschland, Sie finden Zwangsehen im Jemen, in Kenia, in Nigeria, in Asien, wie zum Beispiel auch in Pakistan. Die Zwangsehe muss nicht unbedingt interkulturell sein. Es kann auch innerhalb der eigenen Kultur geschlossen werden. Also Zwangsehe finden Sie in den drei Schriftreligionen. Also Zwangsehephänomen finden Sie bei den Christen, sehr häufig auch bei Freikirchen in den USA. Zwangsehe finden Sie bei Muslimen, war ja hier vor kurzem auch in Deutschland in Diskussion, bei den türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Aber Sie finden auch Zwangsehe zum Beispiel im jüdischen Background. Von den Zahlen her kann man ganz allgemein sagen, dass mehrheitlich Frauen bzw. junge Frauen und Mädchen davon betroffen sind. Allerdings sind auch Jungs und Männer davon betroffen. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 400 Millionen Frauen in einer Zwangsehe leben und täglich werden weitere 40.000 minderjährige Frauen gegen ihren Willen verheiratet. Das sind 14 Millionen Mädchen im Jahr, die neu zwangsverheiratet werden. In 26 Ländern der Welt ist es für ein Mädchen wahrscheinlicher, in einer Zwangsehe zu landen, als einen Schulabschluss zu machen. Circa 800 Millionen Frauen und Männer waren zudem zum Zeitpunkt ihrer Heirat minderjährig. Das sind jetzt nicht unbedingt Zwangsehen gewesen, sondern die Anzahl von minderjährigen Hochzeiten. Zum Beispiel auf dem indischen Subkontinent ist das auch die Regel. Was sind die Gründe für Zwangsehen? Früher, da sind wir im Übergang von arrangierter Ehe und Zwangsehe, hatte es dynastische, politische oder wirtschaftliche Überlegungen. Ich habe ja eben das Beispiel der Habsburger gebracht. Zweiter wichtiger Grund sind überlieferte Bräuche, tradierte Bräuche, und man hat keinerlei Problembewusstsein. Zum Beispiel in Indien werden die Ehen arrangiert. In der Regel sind die Kinder minderjährig, noch Kleinkinder. Und weder den Kindern noch den Eltern ist bewusst, dass sie da irgendetwas Unrechtes tun. Sehr häufig wird auch die Ehe erzwungen zur Bewahrung der eigenen Identität. So finden Sie Phänomene von Zwangsehe, zum Beispiel auch hier in Deutschland, bei den zugezogenen Minderheiten, die als Minderheit versuchen, ihre Kultur zu bewahren. Und das betrifft nicht nur die eben genannten Mitbürgerinnen und Mitbürger türkischen Hintergrunds, das finden Sie auch bei Griechen, bei Polen oder auch Italienern. Weltweit beobachten wir eine massive Zunahme der Zahlen von Zwangsverheiratung, massiv. Und zwar innerhalb der letzten 3 Jahre nehmen sie zu. In erster Linie sind das wirtschaftliche Gründe. Die Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise sind beides Katalysatoren für diese Zahlenexplosion. Durch Corona sind die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen durcheinander geraten, und zwar nicht nur global, also nicht nur die Lieferketten sind zerschnitten worden von Europa nach China und von China nach Europa oder aus den USA, sondern auch regionale Märkte sind zerstört worden. Vor allen Dingen in der Sahelzone und südlich der Sahara ist das ein unglaublich großes Problem. Ganze Bevölkerungsschichten, die in den Regionen zum unteren und gehobenen Mittelstand gezählt haben, sind innerhalb der letzten 2 Jahre, seit 2020, massiv verarmt. weil ihre Geschäftsgrundlage als fliegende Händler zum Beispiel, als Schuhmacher und so weiter entzogen worden ist. Die sind verarmt, weil sie kein Geld mehr verdienen konnten. Ein anderer Grund für die Verarmung und wirtschaftliche Not sind die globalen Konfliktherde. Wir finden Phänomene von Zwangsverheiratungen in Regionen, die es davor in dieser Form nicht gegeben hat, zum Beispiel seit dem arabischen Frühling, vor allen Dingen in Syrien. Syrien war ein Schwellenland, war wirtschaftlich prosperierend. Durch den Bürgerkrieg ist die Infrastruktur zerstört worden, ein Großteil der Bevölkerung musste fliehen und lebt in Flüchtlingscamps, sind verarmt und dort werden dann die Töchter und jungen Frauen verheiratet aus schierer wirtschaftlicher Not. Verstärkt wird diese wirtschaftliche Not neben Corona, neben Kriegen und Konflikten durch den Klimawandel, der auch regional so massive Auswirkungen hat, wie wir es hier nur im Ahrtal kennen. Zum Beispiel haben wir in Ostafrika einen der größten Dürren seit Menschheitsgedenken. Seit 3 Jahren gibt es dort keine Niederschläge mehr. Und der letzte Grund, den ich schon mal kurz angeführt habe, Ukraine-Konflikt. Die Ukraine und die Russen waren der größte Exporteur von Getreide und vor allen Dingen für das südliche Afrika der wichtigste Produzent und Lieferant für Weizen und Ähnliches. Und Brot ist ganz zentral für die Grundversorgung in der Region. Es gibt nicht mehr genügend Korn und die Preise sind explodiert. Also Inflation, die auch zur Verarmung beigetragen hat. Ein weiterer zentraler Punkt, warum Frauen frühzeitig gegen ihren Willen verheiratet werden, ist der Schutz der Ehre der Tochter sowie der Ehre der Familie. Sollte ein Mädchen oder eine junge Frau sexuell aktiv gewesen sein, und dabei ist es vollkommen unabhängig, ob das einvernehmlicher Geschlechtsverkehr gewesen ist oder erzwungener Geschlechtsverkehr, also eine Vergewaltigung, ist die Ehre der Frau, die betroffen ist, und die Ehre der Familie beschmutzt. Und das muss unter allen Umständen verhindert werden. Und je früher die Mädchen verheiratet werden, desto sicherer können die Eltern, und das ist nicht nur der Vater, das sind auch sehr häufig die Frauen, die Mütter, sicher sein, dass die Familienehre gesichert ist. Und das ist ganz zentral. In vielen Regionen der Welt ist die Rolle der Frau prekär. In vielen Regionen der Welt wird die Frau als Objekt gesehen. Und selbst da, wo der Status ein bisschen besser ist, ist die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen vollkommen undenkbar. Gerade die sexuelle Selbstbestimmung und Sexualität wird von den Männern bis ins kleinste Detail kontrolliert, wie auch das gesamte Leben der Frauen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, und zwar aus Saudi-Arabien. Unter Prinz Salman gibt es eine Modernisierung des Landes. Es ist ein fundamentalistischer Islam, wahhabitischer Islam, Salafismus, um genau zu sein, wo die Freiheiten von Frauen extrem eingeschränkt sind. Prinz Salman wird das ein bisschen öffnen, also Frauen sind keine Rechtspersonen, keine juristische Personen, dürfen ohne die Zustimmung eines männlichen Vormunds als Vater, Bruder oder Ehemann reisen, Personalausweis beantragen, Führerschein machen, arbeiten und lauter solche Sachen. Das wollte Prinz Salman ein bisschen öffnen. Frauen dürfen seit einem Jahr Auto fahren. Gleichzeitig jedoch hat Prinz Salman eine App entwickeln lassen, die auf die Handys der Frauen gespielt werden, ohne deren Wissen. Und durch diese Apps können die Ehemänner oder Väter jederzeit kontrollieren, wo sich die Ehefrau, Tochter, Nichte oder wer auch immer gerade befindet, mit wem sie kommuniziert, und auf welchen Homepages sie gewesen ist, wo sie essen gegangen ist und mit welchen Personen sie zusammengekommen ist. Das wird nämlich alles von dieser App im Handy registriert. Das heißt also, mit den neuen Techniken ist auch in moderneren Staaten wie Saudi-Arabien, das ist das krasseste Beispiel, die Überwachung der Frau allumfassend, selbst wenn die individuellen Freiheiten größer erscheinen, wie zum Beispiel das Recht, Auto fahren zu dürfen. Ein weiterer wichtiger Punkt für Zwangsverheiratung ist das Thema Heilung. Und zwar Heilung von Homosexualität. Es trifft sehr häufig junge Männer. In vielen Regionen, es ist vollkommen unabhängig, ob sie im muslimischen Bereich, zum Beispiel in der Türkei, in Ägypten sind oder im Bible Belt in den USA. Dort wird Homosexualität als Krankheit gesehen, die geheilt werden kann. Sei es durch eine Form von Exorzismus, wenn man ganz böse ist, oder sei es durch die Verheiratung mit einer Frau gegen diesen Willen. Und es gibt zahlreiche Beispiele von solchen Heilungsversuchen. Besonders stark ist das hier in Europa, in Großbritannien ausgeprägt, wo wir sehr, sehr viele Einwanderer haben, vor allen Dingen aus Bangladesch und aus Indien, wo es zu Zwangsverheiratung von jungen Männern kommt, die eigentlich homosexuell sind. Fassen wir kurz zusammen. Arrangierte Ehen sind die Norm. Darauf treffen sie am häufigsten global gesehen. Zwangsehen sind eine Form der modernen Sklaverei. In den letzten 3-4 Jahren explodieren die Zahlen von Zwangsehen. Zum einen wegen den strukturellen Diskriminierungen von Frauen und Mädchen und zum anderen vor allen Dingen durch wirtschaftliche Probleme. Das sind ausgelöst durch den Klimawandel, Covid-19-Pandemie, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort und natürlich die kriegerischen Auseinandersetzungen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die aktuelle Situation in Pakistan zum Thema Zwangsehe und Zwangskonversion. Durch die patriarchalische Struktur in Pakistan ist die Situation für Frauen absolut prekär. Vollkommen unabhängig davon, ob sie zur muslimischen Mehrheit gehören oder ob sie zu einer religiösen Minderheit gehören, sei es Ahmadiyya, sei es Hindus, sei es Christen. Weltweit gibt es in Pakistan die höchste Rate, mit Abstand höchste Rate von Ehrenmorden. Im Jahr 2015 war der Höhepunkt erreicht, was die absoluten Zahlen angeht, die wir kennen. Im Jahr 2015 hat es fast 1600 Ehrenmorde gegeben. Fast 1600. Nicht dabei sind Angriffe auf Frauen, die einfach nur in Anführungsstrichen verprügelt worden sind, Gruppenvergewaltigungen haben aushalten müssen oder mit Säure verätzt und schwer verletzt worden sind. Das ist nicht mit dabei. Ehrenmorde, diese fast 1600, sind tatsächliche Tötungen. Gründe für diese Ehrenmorde sind vielfältig und es gibt zwei Akteure, die es machen, die die Frauen umbringen. Zum einen sind es die eigenen Verwandten, die eigenen Brüder, die eigenen Cousins, die eigenen Väter, die die Tochter umbringen, weil sie die Ehre beschmutzt haben, in der Regel in Form von sexueller Aktivität. Die zweite Form ist, dass Männer sich an den Frauen vergreifen, die sich in irgendeiner Form in ihrer Ehre verletzt fühlen. Das kann Zurückweisung gewesen sein, das kann auch bei einer Ehe sein, dass sie fremdgegangen ist, das kann alles Mögliche sein. In manchen Regionen, in manchen Provinzen Pakistans ist der Mann sogar gesellschaftlich angehalten, seine Ehre wiederherzustellen gegenüber der Frau, falls es zu irgendeinem Zwischenfall gekommen sein sollte. Sollte er das nicht tun, ist er selbst sozial stigmatisiert. Es ist gesellschaftlich erwartet, dass Männer, die von einer Frau in irgendeiner Form gefühlt bloßgestellt werden, Rache nehmen. Insofern gibt es einige Provinzen in Pakistan, wo Morde aufgrund der Herstellung der in Anführungsstrichen verlorenen Ehre überhaupt kein Straftatbestand sind. Und in den meisten Provinzen Pakistans werden Morde, Ehrenmorde nicht justiziell verfolgt. Die Täter werden in der Regel nicht zur Rechenschaft gezogen. Hinzu kommt auch noch, dass jegliche Proteste von Frauen gegen das bestehende patriarchale System unterdrückt wird. Die kommen ins Gefängnis, sie werden verprügelt. Im schlimmsten Fall endet Widerstand mit der Tötung, mit der Ermordung der protestierenden Frau. Das Makabere ist, dass es eine eindeutige Rechtsprechung gibt, eindeutige Rechtslage in Pakistan. Vergewaltigungen werden mit mindestens 10 Jahren Gefängnis bestraft und können auch in schweren Fällen mit der Todesstrafe geahndet werden. Genau das Gleiche gilt für den Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen. Der auch einvernehmlich stattfindet, kann ebenfalls mit der Todesstrafe geahndet werden oder mit 10 Jahren Gefängnis. Auch die Zwangskonversion ist verboten und steht unter Strafe. Jedoch wird keines der bestehenden Gesetze tatsächlich angewandt. Wie vorhin ausgeführt, eine Vergewaltigung oder ein Ehrenmord wird in der Regel nicht sanktioniert. Besonders gefährdet von solchen Übergriffen sind Mädchen und Frauen in Pakistan, die zu einer religiösen Minderheit angehören. Das sind Christen, das sind Hindus als größte Minderheit und Ahmadiyya, das ist eine besondere muslimische Ausprägung. Was ist da los? Diese Frauen und Mädchen gehören nicht nur einer religiösen Minderheit an, sondern leben auch in der Regel in ärmlichen Verhältnissen, in Punjab zum Beispiel. Das heißt also, sie sind nicht nur religiös stigmatisiert, sondern auch gesellschaftlich stigmatisiert. Durch diese Stigmatisierung fällt es vielen pakistanischen Männern leichter, übergriffig zu werden. Das Tabu brechen ist nicht so schlimm und greifen sich also die jungen Mädchen und Frauen. Sie werden entführt, vergewaltigt und dann sehr häufig gezwungen, zum Islam zu konvertieren und müssen dann anschließend den Täter heiraten. Warum machen das die Täter? Warum zwingen sie die jungen Frauen zum Islam zu konvertieren? Sie zwingen sie deswegen zum Islam zu konvertieren, damit sie sie heiraten können. Denn sobald die Frauen mit dem Täter verheiratet sind, kann er ganz sicher sein, dass er nicht strafrechtlich belangt wird. Da die Frauen meistens in der Gewalt ihres Entführers, des Täters sind, können sie sich auch nicht frei artikulieren. Wenn es selbst zu einem Gerichtsprozess kommen sollte, der angestrebt werden kann, dass hier eine Zwangskonversion vorliegt und das Mädchen gezwungen worden ist, diesen Menschen, diesen Täter zu heiraten, kann sie sich in der Regel nicht frei äußern, weil sie halt in der Gewalt des Täters ist, persönlich bedroht wird und der Täter droht auch der Familie des Mädchens, wenn sie nicht das tut, was er sagt. Schätzungen nach gibt es im Jahr ca. 1000 Opfer von Zwangskonversion und Zwangsehe in Pakistan. Wenn sie in der Gewalt ihres Entführers sind, sind die jungen Frauen nicht nur sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung ausgesetzt, sondern allen anderen Formen körperlicher und seelischer Gewalt. Wie gesagt, die Familien haben kaum Möglichkeit, gegen diese Verbrechen vorzugehen und die eigenen Kinder zu schützen, weil sie einmal Angst haben, die Kinder in Gefahr zu bringen. Zum anderen haben sie auch einen relativ niedrigen Bildungsstand, wissen also gar nicht, wie sie sich wehren können. Und drittens fehlen ihnen die Mittel, finanziellen Mittel, um sich einen Anwalt zu nehmen und eine Klage anzustrengen. Und viertens laufen sie auch Gefahr, bedroht zu werden und riskieren auch Leib und Leben, falls sie zu offensiv agieren, um ihre Töchter aus der Gewalt ihrer Entführer herauszukriegen. Wir können auch die Zwangskonversion und Zwangsehe regional konzentriert erkennen, und zwar vor allen Dingen in Provinzen Sindh und Punjab, wo auch die größte Anzahl pakistanischer Christinnen und Christen lebt, allerdings auch die größte Anzahl von Hindus. Was kann man tun, damit diese 1000 Opfer pro Jahr weniger werden? Aus unserer Sicht ist Bildung der größte und wichtigste Lösungsansatz, der die größten Erfolge verspricht. Der Zugang zur Bildung zu schaffen, sorgt dafür, dass die jungen Frauen ihrer Rechte bewusster sind, sie werden selbstbewusster, haben eine Ausbildung und dadurch bessere Chancen für einen sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg. Die Bildung ist stets die Basis für die Gestaltung einer guten Zukunft. Anderer Grund ist, warum Bildung wichtig ist, viele junge Christinnen, viele junge Hindus arbeiten als Hausmädchen in reichen pakistanischen Häusern, weil sie sehr häufig nicht richtig lesen und schreiben können, also nicht studieren können oder eine Ausbildung machen können, um Geld für den Unterhalt ihrer Familien zu verdienen. Und in diesen Rahmen, in diesen Kontexten werden sie vielfach Opfer von sexueller Belästigung, Vergewaltigung und geraten manchmal sogar in eine Zwangsehe. Und in diesen Fällen kann es den jungen Frauen auch passieren, dass die Verheiratung, eine Zwangsehe, auch von ihren eigenen Familien mitgetragen werden, weil wenn das Mädchen sexuellen Verkehr hatte, einvernehmlich oder nicht einvernehmlich, ist ja wieder die Familienehre beschmutzt und die Familienehre ist auch bei Hindus ganz zentral. Die Familienehre ist auch bei Christen ganz zentral. Aufgrund dieses Phänomens hat Monsieur eine Kampagne gestartet, eine Petition gestartet, und zwar mit dem Aufruf Stoppt Zwangsehe. Da haben wir drei zentrale Forderungen formuliert. Erstens fordern wir den Staat Pakistan auf, schon existierende Gesetze endlich umzusetzen. Entführungen sind in Pakistan verboten. Vergewaltigungen sind in Pakistan verboten. Zwangsehen sind in Pakistan verboten. Zwangskonversionen sind in Pakistan verboten. Aber diese Gesetze werden nicht umgesetzt. Und das ist die zentrale Forderung, dass die Rechtsprechung ihren eigenen Kriterien endlich gerecht werden soll. Zudem fordern wir einen zusätzlichen Schutz religiöser Minderheiten. Es hat einen Gesetzesentwurf gegeben, der ganz konkret Mädchen und junge Frauen religiöser Minderheit nochmal speziell schützen sollte vor Übergriffen, vor Zwangskonversion. Dieser Gesetzentwurf ist im Parlament seit September 2021 liegen geblieben. Ich will damit sagen, es gibt in Pakistan schon ein Problembewusstsein für dieses Phänomen Zwangskonversion und Zwangsehe. Man ist da politisch dagegen vorgegangen. Es gibt Proteste, es gibt Lobbygruppen, die sich für die Rechte von Frauen allgemein massiv einsetzen und dabei auch Leib und Leben riskieren, aber die sich auch einsetzen für die Rechte religiöser Minderheiten, aber es kommt nicht durch dieses Gesetz im Gesetzgebungsverfahren. Um das zu beschleunigen, fordern wir auch die deutsche Bundesregierung auf zum Handeln. Die Petition ist nämlich an Frank Schwabe gerichtet, dem Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religions- und Weltanschauungsfreiheit, das Thema in Deutschland aufzugreifen, das Thema präsenter zu machen und darauf einzuwirken, dass das Auswärtige Amt bzw. die deutsche Außenpolitik Druck auf die pakistanische Regierung ausübt, um zum einen die eigenen Gesetze endlich umzusetzen, die schon existent sind, und zudem das Gesetzgebungsverfahren wieder aufzunehmen, damit das Gesetz zum Schutz religiöser Minderheiten endlich verabschiedet wird. Unabhängig von dieser politischen Lobbyarbeit in Deutschland ist Missio als Hilfswerk selbst in Pakistan sehr präsent und leistet konkrete Hilfe. Zusammen mit unserem Partner Caritas Pakistan haben wir ein Weiterbildungsprogramm initiiert, das revolutionär gewesen ist. Wobei wir dazu auch sagen müssen, die Idee hatte Caritas Pakistan, wir sind nur bei der Finanzierung beteiligt. Revolutionär deswegen, weil dieses Weiterbildungsprogramm sich ausschließlich an Mädchen und jungen Frauen richtet, vor allen Dingen aus dem ländlichen Raum. Männer sind unerwünscht. Wir wollen einen Rahmen des Schutzes, des Vertrauens schaffen, wo sich die Mädchen und jungen Frauen austauschen können. Und dieses Weiterbildungsprogramm ist unabhängig vom religiösen Background. Es sind alle junge Frauen und Mädchen dazu eingeladen, aus allen Religionen in Pakistan, vollkommen unabhängig davon, ob es Muslime sind, ob es Ahmadiyya sind, ob es Hindus sind, weil die Frauen allesamt gleich gefährdet sind, unabhängig von der Religion. Wir bieten zusammen mit Caritas Pakistan einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir wollen nicht nur Empowerment machen, wir machen auch pastorale Betreuung und wir wollen die jungen Mädchen und jungen Frauen langfristig stärken und ihnen eine Perspektive in ihrem Heimatland bieten. Deswegen haben wir insgesamt 5 zentrale Bestandteile in dem Programm. Einmal seelsorgerische Betreuung der Mädchen, Empowerment, Leadership-Seminare, Vernetzung und Berufsberatung. Seelsorgerische, damit sie wieder zu sich finden, stabilisiert werden, dass sie ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen. Denn in Pakistan werden Frauen, ich habe es ja ausführlich erläutert, nicht als Subjekte, sondern als Objekte behandelt. Und erst einmal muss es dazu gehen, in diesem Empowerment-Projekt zu zeigen, dass sie einen Wert haben, dass sie was Besonderes sind durch ihre Individualität, dass sie wichtig sind und dass sie einen Beitrag leisten können. Und diese jungen Mädchen bekommen auch Leadership-Seminare. Sie sollen nämlich auch in die Weite gehen, als Multiplikatoren dienen und auch viele andere junge Frauen und Mädchen ansprechen und ebenfalls stärken, um für ihre Rechte offensiv und selbstbewusst einzutreten. Denn die Überlegung ist, je mehr es werden in dieser Masse, in dieser größeren Gruppe, desto sicherer ist das Individuum vor Übergriffen. Vernetzung. Die Mädchen sollen sehen, dass sie nicht die einzigen sind, die vor diesen Herausforderungen stehen, dass es viele gibt, die davon betroffen sind. Und wenn sich die Betroffenen austauschen, voneinander wissen, können sie sich auch untereinander unterstützen. Und der letzte Punkt, Berufsberatung, ganz wichtig, um ihnen eine Perspektive zu geben, um ihnen Ideen zu geben, wie die Zukunft aussehen könnte und auch gleichzeitig konkrete Angebote zu vermitteln, wo sie eine Ausbildung machen können, wo sie arbeiten gehen können und so weiter und so fort. Kommen wir langsam aber sicher zum Schluss und ziehen ein Fazit. In Pakistan sind Frauen akut bedroht von Ehrenmorden. Die Lage von Frauen in Pakistan ist prekär und vor allen Dingen religiöse Minderheiten sind von Zwangsehe betroffen. Weltweit können wir beobachten, dass die Zwangsverheiratungen steigen. In erster Linie aufgrund von wirtschaftlichen Problemen. Das sehen wir auch in Pakistan. Die religiösen Minderheiten leben sehr häufig in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen, können sich nicht wehren, weil sie zu einem nicht das Wissen haben, wie man sich wehren kann und zum anderen nicht die wirtschaftlichen Ressourcen haben, um juristisch vorzugehen. Wir können also sagen, je schwieriger die wirtschaftliche Situation einer Familie ist und je niedriger das Bildungsniveau, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Familien ihre Töchter in eine Ehe zwingen. Das ist jetzt ein globales Phänomen. Warum zwingen die Eltern die eigene Tochter, die ja sehr geliebt wird, das ist jetzt nicht so, dass sie nicht mögen und so weiter, in eine Ehe, die die Tochter nicht will? Zum einen natürlich den Schutz der eigenen Familienehre, aber das ist manchmal nicht mal der zentrale ausschlaggebende Grund. Häufig ist die wirtschaftliche Situation so schlimm, dass die Familien keine andere Möglichkeit haben, als ihre Töchter wegzugeben. Es ist nämlich der letzte Wert, den sie sehr häufig haben. Dieses Phänomen können wir sehr gut in Krisenregionen beobachten, in Kriegsregionen, zum Beispiel in Syrien, in den Flüchtlingslagern. Dort sind die Familien meistens Mangel oder oftmals Mangelernährung ausgesetzt. Und wenn jetzt eine Familie eine ihrer Töchter im wahrsten Sinne des Wortes verkauft, haben sie mehrere Dinge zum Guten gewandt aus der Sicht der Familie. Erstens, sie haben ein Kind weniger, das versorgt werden muss. Zweitens, es bleibt mehr übrig für die anderen Kinder, für den Rest der Familie. Drittens, durch den Verkauf der eigenen Tochter sind finanzielle Mittel in die Familie gekommen, womit man weitere Nahrung kaufen kann oder andere Dinge des täglichen Bedarfs. Und viertens ist die Hoffnung ganz groß, dass die Tochter abgesichert ist, dass die Tochter versorgt wird von ihrem Mann. Und da ist der Unwille zu dieser Ehe vollkommen nachrangig. Armut und Bildungsferne sind die Eltern von Zwangsheirat. Wirtschaftliche Stabilität und vor allen Dingen die Bildung sind Rüstzeug für die Mädchen und jungen Frauen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das bedeutet für uns als Missio, als internationales Hilfswerk, dass der Kampf gegen Armut für Bildung, für Ausbildung und für Empowerment von Mädchen und jungen Frauen die effektivste Waffen sind im Kampf gegen jegliche Form von moderner Sklaverei und ihrer besonderen Ausprägung von Zwangsehe. Und genau in diese Richtung geht unser Engagement, genau in diese Richtung geht unser Wirken und genau deswegen führen wir konkrete Projekte durch, wie zum Beispiel mit Caritas in Pakistan. Wir haben aber auch noch andere Partner, denn das Thema Zwangsehe, wie ausgeführt, findet sich überall, in vielen Regionen der Welt, zum Beispiel in Flüchtlingslagern in Syrien, zum Beispiel in Kenia, zum Beispiel in Nigeria. Soweit mein Vortrag. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss sehen Sie hier einen kleinen QR-Code, den Sie abfotografieren können. Und der führt Sie direkt zu unserer Petition. Und wenn Sie mögen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie die mit unterschreiben können. Und ansonsten bleibt mir nur, mich ganz herzlich zu bedanken für die Möglichkeit, hier dieses Thema von Missio präsentieren zu dürfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und wenn Sie Fragen haben, herzlich gerne.
Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.